So, ja, liebe Leute, ich komme gerade heim und denke gerade so, ja, ich bin so träge, so schweinisch. Ich weiß gar nicht, was ich tun könnte. Aber jedenfalls Podcasten, das kann ich noch. Und es fühlt sich immer so gut an. Weil ich machte vor, dann in Stuttgart unterwegs auf einem Privatpodcast mit meinem Ansteckmikrofon. Und das ist sowieso so ein gutes Mikrofon, kann ich ja auch nur empfehlen. Möchte sogar die Marke sagen. Boja. Das Einzige, was da fehlt, ist eine Akkustandsanzeige. Ja, da weiß man nie, wann ist der Akku alle. Aber jedenfalls, ja, ich wanderte da durch die Weinberge und so weiter, durch die Wälder und machte eine Privataufnahme, nur für mich. Ja, ich bin exzentrisch und so, aber ich weiß gar nicht, warum soll das so komisch sein. Ne? Aber die Leute gucken mich komisch an, zumindest wenn ich mit meinem Selfie-Stick da rumlaufe. Ja. Aber nur mit meinem Mikro da nicht so, da merken sie es meistens gar nicht, dass ich so am Sprechen bin. Ich halte dann auch kurz inne, wenn jemand kommt, ne? Spaziergänger. Ich will da für mich bleiben. Aber da fühlte ich jedenfalls, ja, es ist geil zu sprechen. Und sobald es aus ist, ich stieg in die Straßenbahn ein und musste dann ausschalten. Also musste es dann beenden, so nach circa einer Stunde. Ich war da oben beim Fernsehturm und bin dann da runtergelaufen. Dann in die Straßenbahn und dann aus. Und dann denke ich so, oh shit, was jetzt? Was mache ich jetzt, um mich zu unterhalten? Das ist ja so langweilig jetzt. Ah, jetzt sitze ich hier da in der Bahn. Und okay, ich konnte dann noch etwas schreiben später. Ja, schreiben ist auch immer schön, aber es ist nicht so einfach. Da kann man sich nicht so einfach reingleiten lassen in dieses Sprechen. Ja. Und da denke ich mir also, ja, gut, geil, mache ich doch das. Wenn ich jetzt hier, also daheim bin, verarbeite ich meine Impressionen vom Tag. Ich war bei einer Sitzung. Oder sagen wir Schulung von der Kommunistischen Partei. Und meine Eindrücke will ich hier verarbeiten. Und es ging um das Programm und Statut. Also ich musste gerade noch mal eine kurze Pause machen. Aber jetzt bin ich wieder voll da, liebe Leute. Programm und Statut sollten gelehrt werden, wurden vorgelesen. Und ich fand es sehr, sehr gut, vor allem was der eine Genosse da vortrug. Er ist schon etwas bejahrt. Aber ist geistig noch hoch agil und ja, hatte auch wirklich ein Talent zu vermitteln. Deshalb mutmaßte ich auch, dass er Lehrer war, was er auch war bzw. gewesen wäre, ohne die Berufsverbote, die ihm da eben die Existenz vermiesen sollten. Aber er hat sich dann jedenfalls das Leben nicht so vermiesen lassen. Jedenfalls, ja, hat er dann andere Möglichkeiten gefunden zu arbeiten, aber tatsächlich konnte er nicht als Lehrer arbeiten, erzählte mir dann wegen Berufsverbot. Dass also diese Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter im bürgerlichen Staat. Aber nun ja, wie dem auch sei, auch im Osten erzählte er mir dann, dass da auch 1000 Lehrenden Berufsverbot ausgesprochen wurde nach der Konterrevolution, der sogenannten Wende. Aber ist jetzt alles nicht das Ding. Ich fand es sehr gut, was er gemacht hat, nur das interessiert mich auch alles. Ja, interessiert mich, aber eben weniger als das Persönliche und Private. Und ja, mein Arbeitsfeld als Künstler und Kommunist ist eben das, zu fragen, warum fühlt sich dieses Verlangen, zum Beispiel das sexuelle Verlangen, so schweinisch an und so fleischlich, wobei es doch das Natürlichste der Welt sein sollte. Und ja, diese Frage will ich einfach mal nur in den Raum werfen. Ich kann sie auch nicht beantworten, aber sie durchwühlt mich jedenfalls. Es ist alles verzahnt jetzt mit meiner privaten Situation. Ich habe in meinem Podcast vielleicht zu viele intime Details und so weiter geteilt, aber immer unter dem Mantel der Anonymität zumindest. Ja, ich habe zumindest von anderen Leuten nicht die richtigen Namen genannt oder zumindest nicht wirklich, aber unter dem Deckmantel, ja, aber der versteckt jetzt auch nicht mehr alles. Deshalb ist mein Podcast ja in ein bisschen ungutes Fahrwasser geraten einfach. Aber jetzt, ich will einfach genauso weitermachen und deshalb über diese eine Genossin reden, die ich da heute kennenlernte. Und es waren viele junge Genossen da, erfreulicherweise. Aus der SDAJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, wo ich jetzt leider nicht Mitglied bin, weil es geht wohl nur so bis ungefähr 30. Und da war ich dann schon jetzt genau an der Altersgrenze, aber okay. Aber jedenfalls, sie schien mir so aufgeweckt, einfach dieses junge Mädchen, nennen wir sie einfach Johanna, als ein Aliasname hier. Und Johanna hat dann so viel gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, ja, sie hat Lust darauf, sie will hier ihre Meinung kundtun und ist ganz gespannt darauf, jetzt in einem kommunistischen Zirkel zu sein, wo man sich die Welt aus Sicht der Arbeiterklasse erklären kann und plötzlich, ja, so perplex ist auch darüber, dass diese Macht der Stimme einem selber jetzt offen steht, wo man ja eigentlich immer überstimmt wird im normalen Alltagsleben vom bürgerlichen Diskurs, der Mediendiskurs, der natürlich in unser aller Hirne dann eingreift und unsere Gedanken umgräbt und umformt, in die richtige Richtung lenkt, sodass wir gar nicht mehr selber lenken können. Also egal, was wir machen, selbst als Kommunisten. Die Begriffe werden eben so gesetzt heute vom liberalen Diskurs. Aber da saßen wir, ein kommunistischer Hunde, und ich fand sie eben einfach so offenherzig, also dass sie einfach, ja, da gleich am Anfang auch schon das Wort ergriffen hat. Und das war einfach das Beeindruckende an ihr, jetzt auf einer rein kommunistischen Ebene. Aber darüber hinaus, wie gesagt, ja, das Kommunistische ist schön und gut, das Theoretische, das ist auch eine Liebe meines Lebens, die Theorie des Marxismus, aber nicht nur die, auch die erweiterte Philosophie, auch andere Philosophen wie Nietzsche sind ja interessant. Und der eine Genosse sagte mir danach, zum Beispiel, dass Losurdo, ein bekannter italienischer Kommunist, dass er ein sehr gutes Werk zu Nietzsche geschrieben hat. Aber kommen wir hier nicht vom Hölzchen auf Stöckchen. Jedenfalls ist dieses fleischliche Verlangen ja immer da. Und jedenfalls diese Genossin dann, dachte ich auch schon, ich könnte mich in sie verlieben. Oder jedenfalls, sie war einfach so, dass sie mich auch schon wieder aus der Bahn wirft. Und aber geht's nicht uns allen so? Also das ist nur meine Arbeitsfrage. Ist es nicht immer so oder geht's nicht allen so? Aber dieses Fleischliche, das muss irgendwie verdeckt und versteckt bleiben unter dem Mantel des Schweigens. Und es ist irgendwie ganz komisch, finde ich. Also dieses Verhältnis von Nacktheit und Offenheit oder Verhüllung, von Scham und was weiß ich, Scham oder was das Gegenteil. Die Frage, ob die Menschen früher schamvoller waren und was war das alles im Mittelalter, klar mit dem Christentum. Das Christentum hat schon diese Verdammung, diese Scham über die eigene Körperlichkeit mit eingeführt in die Kultur. Aber es war ja auch früher in der Antike nicht so, dass die Leute unbedingt nackt rumgerannt werden oder es ja, freie Liebe gegeben hätte. Aber was soll das überhaupt sein? Freie Liebe, Liebe, die dann nicht mehr so eingezwängt ist. Jedenfalls mehr Freizeit. Das war auch ein Punkt, den Johanna da machte. Ja, das wäre doch das Ziel für uns als Proletarier. Wir haben andere Interessen als der Bourgeois, der da nur seinen Profit herauspressen will. Und was dann tun mit dieser Freizeit? Natürlich auch, um Liebe zu machen. Und wie soll man hier richtig Liebe machen? Wie soll man hier wirklich die Liebe kreieren in dieser Entfremdung im bürgerlichen Alltag mit diesen 40-Stunden-Wochen und so weiter? Da ist ja einfach dann nicht mehr so viel Platz. Und ich denke mir einfach, das ist einfach mein Arbeitsfeld. Also ich will das hier auch nur so als kurze Einführung halten, damit die Leute wissen, wie ich denke und so. Und es ist mir auch egal. Also wisst ihr, Leute, diese Genossin, ich will sie einfach erwähnen. Warum auch immer. Also ich weiß auch nicht, es wäre besser, ich könnte sie mal wirklich direkt ansprechen. Aber dazu kam es heute halt nicht. Ja, irgendwie, obwohl sie da in der Nähe saß und so, eigentlich hatte das Gefühl, ja, ich hätte mal mit ihr reden können. Aber so bin ich manchmal schüchtern und rede dann nur in meinem Podcast und so. Und ja, da machte ich sogar noch einen Privatpodcast in der Mittagspause. Ja, ich bin nie wirklich podcastsüchtig jetzt, aber halt mir wenigstens dann diesen Podcast hier und jetzt kurz. In der Mittagspause nämlich setzte ich mich nicht dahin zu den anderen zum Mittagessen, sondern dachte, ja, ich muss frische Luft schnappen, ein bisschen rausgehen, in den Wald spazieren. Und das Seminar ging über einige Stunden, wie immer bei den Kommunisten. Wir arbeiten sehr hart, nämlich ja. Ging also über 6 Stunden und so. Und ich ging einfach raus, eine halbe Stunde spazieren im Wald und machte damit mit meinem Ansteckmikrofon dann noch einen privaten Podcast. Aber jetzt hier der öffentliche Podcast und ich will einfach drüber reden, über diese privaten, fleischlichen Dinge. Weil ist es nicht normal und so weiter? Und wie gesagt, das ist nur meine Frage und meine Kunst arbeitet sich daran einfach ab. Also ich fühle mich als Künstler, eben als Schriftsteller, aber auch als Philosoph, ich kann dem keine Grenzen setzen. Ja, und das ist das Problem. Deshalb bin ich auch eher sklavisch in meiner Produktion. Um wirklich frei zu sein, schreibt Hegel, muss man sich eben beschränken. Müsste ich mich zum Beispiel mal einschränken auf ein Kunstgebiet oder einen Text, den ich vollenden will. Und genau, wir können hier zum Beispiel einen Text mal hernehmen, den ich jetzt für ganz vielversprechend halte und teilweise auch schon in meinem Podcast vorgelesen habe, damals, als es noch online war, jetzt gerade sehr offline. Ich nehme ihn vielleicht, es betrifft euch alles nicht, ne? Wenn ihr das hört, liebe Hörer, liebes Publikum, dann ist er ja schon wieder online, dann ihr müsst das alles nicht wissen. Ich will auch darüber hinwegkommen, über all das, was da passiert ist mit dieser Entität, dieser Frau, der ich den Decknamen Lenin gab, Lenin also, aber Lenin will ich jetzt ausstreichen aus meinem Leben und wirklich marxistisch, ja, mich mit Lenins, mit dem historischen Lenin eben beschäftigen und seinen wirklichen Schriften und so weiter und da Leute finden, die Gleichgesinnte. Aber es muss ja nicht so sein, man kann natürlich so jemanden lieben, wie auch meine Ex-Freundin, auch mit ihr diese Übereinstimmung im Politischen war ja da gegeben. Aber es muss ja nicht so sein, denke ich. Und jetzt aber, sondern das Körperliche, das ist doch das Eigentliche, diese Lust. Und wie ist es nochmal? Kann man sich so festlegen auf eine Person? Oder ist da immer dieses imperialistische Begehren, noch was Neues zu erobern? Ist das denn nicht schon so einprogrammiert in die Lust zu sagen, ja, dieses neue Gebiet, das reizt einen, so wie die Kolonialmächte damals zu Lenins Zeiten die Welt unter sich aufteilen oder neue Gebiete sich unter die Nägel reißen. Einfach nur, weil sie reizt, weil sie denkt, oh ja, das macht mich wild, zügellos. Ich muss das haben, ohne dieses Gebiet jedenfalls. Naja, aber ich kann nur sagen, liebe Leute, es geht mir gut soweit. Ich will das sauber ausarbeiten. Ich fühle, ich brauche einfach genau das. Diese Musen sind einfach Frauen, die man so sehen kann oder treffen kann auf der Straße oder im Seminar. Und mehr braucht es gar nicht, als sie zu sehen. Das ist natürlich schade, wenn dann jemand vorbeigeht und man sieht ihn gar nie wieder. Aber jetzt bei dieser Genossin zum Beispiel habe ich das Gefühl, ja, das ist doch nice, dass sie zumindest da organisiert ist. Sie könnte ich also tatsächlich mal wieder treffen. Und das ist doch schön. Es kann ja langsam vonstatten gehen. Jetzt beim ersten Mal hatte ich noch nicht den Mumm oder was auch immer, um sie wirklich anzusprechen in ein privates Gespräch, aber in meinem öffentlichen Diskurs, in meinen Beiträgen in der Runde, da flochte ich dann sie nämlich ein zum Schluss. Ich trug viel bei, bin jetzt ja auch marxistisch gebildet durch dieses andere Seminar da. Und zum Schluss flochte ich sie dann ein oder sagte jedenfalls, bezog mich auf sie, auf etwas, das sie davor gesagt hatte, was sehr klug war, über ein Thema, das ich bezeichnen würde als die Vierklassengesellschaft. Also klar, wir haben Bourgeoisie gegen Proletariat, aber wir haben dann auch noch Imperialismus gegen nicht-imperialistische Länder oder periphere Länder wie Bangladesch oder Länder wie Panama und so weiter. Ja, Panama ist auch ein Steuerparadies, aber trotzdem natürlich ausgebeutet auf der globalen Rangordnung, Hackordnung des Imperialismus ganz hinten. Aber darauf bezog ich mich nur und nannte dann ihren Namen. Ja, das hat ja die liebe Johanna schon so gut ausgeführt und so. Und dachte vielleicht, ja, ist das ein subtiler Hinweis? Ja, Johanna, ich schätze dich einfach auf dieser marxistischen Ebene und will da alles verwenden, was du mir gibst oder deine Gedanken auch noch, einfach jedenfalls einfließen lassen. Aber, ich weiß nicht, was bedeutet mit diesem Begehren und so. Ich sag nur, dass es schön ist, diese Frauen zu sehen. Jetzt wie sie, das ist natürlich nochmal sehr viel intensiver. Über so viele Stunden. Aber auch nicht irgendjemand im Supermarkt zu sehen oder so. Und das brauche ich einfach für meine Kunst, habe ich verstanden jetzt langsam. Als Anregung. Und meine Ex von ihr gefällt das dann nicht so, wenn ich darüber rede und sage, ah, das sind für mich die Musen und so. Die Musen, sie treiben einen an zur Kunst. Aber ja, also es tut mir sehr leid, aber es ist halt so. Und liebe Liebhaberin, ihr könnt auch andere Jungs, andere Männer dann lieben und so, oder ich würde euch dazu sogar auffordern, aber es ist ja okay, ja, wenn ihr das nicht versteht und nicht damit d'accord geht und konform geht, dann verstehe ich das auch und sage, ja, das ist alles Teil dieser bürgerlichen Welt, wir sind da versklavt, wir sind nicht wirklich frei, unsere Gedanken und so, und wir müssen scheinbar so denken, ja, es kann nur die eine Liebe geben, man kann nur einen Menschen lieben und sonst niemanden und alles andere wäre Betrug. Und okay, ich verzeihe euch das auch, ich möchte da nicht böse sein, aber ich möchte einfach trotzdem meine eigenen Gedanken weiter ausdrücken und sagen, ich kann auch vier Menschen lieben oder jedenfalls, ja, das wäre dann, da stößt man dann langsam an praktische Grenzen, aber zumindest zwei, zumindest mit meiner Ex-Freundin hatte ich das Gefühl, ja, sie Und diese andere dann halt noch Lenin, wollte ich lieben, aber es kam dann nicht dazu und das ist jetzt auch alles passé, passado, Vergangenheit, ja. Das lasse ich jetzt wirklich hinter mir. Ja, also so ist es für mich. Ich weiß gar nicht, ich kann nicht viel erklären dazu, sondern einfach wollte noch mal darauf hinweisen, weil ich mich selber darauf hinweisen muss, weil es nämlich so ist, man lässt sich da reinziehen, man sitzt vielleicht in einem kommunistischen Zirkel, aber letztlich sind wir ja doch alle dem Staccato, dem Medientrommelfall der bürgerlichen Hegemonialmacht ausgeliefert und dagegen kann man nicht gut ankämpfen. Und genauso ist es mit diesem Sexuellen. Da sagt man sich vielleicht so, ja, die Polyamorie, die ist doch legitim, mehrere Leute zu lieben, aber nein. Sobald du das ausgesprochen hast, kommt auch wieder die Schuld oder was auch immer und du denkst, das kann nicht gehen. Oder du bist ein Betrüger, oder jedenfalls. So ist also mein Standpunkt. Betrüger, ja. Und deshalb muss ich mich selbst einfach davon freireden, frei von diesen äußeren Maßstäben machen, zu sagen, ja, ich verstehe auch meine Ex-Freundin, aber ich will sie eigentlich, ich muss das auch von mir abschütteln und kann das auf gewisse Weise auch nicht verstehen oder nicht akzeptieren. Aber ja, liebe Leute, also wie soll denn ein Mensch diese eine Person sein? Ich will doch auch nicht dieser eine Macker sein oder für die eine Frau. Das kommt mir einfach komisch vor irgendwo. Wie soll man denn diesen hohen Anspruch erfüllen und so? Zerbricht man darin denn nicht? Das ist irgendwie, ja. Aber reden wir uns hier nicht den Mund fusselig. Wie gesagt, ich wollte das hier kurz halten. Und ich habe hier nämlich einen Text, der nennt sich die Vulva-Theorie. Den las ich schon mal vor in Folge 167 oder irgendwie so rum. Aber die fleischigen, die rosaroten Stücke daraus wohl noch nicht vorgelesen. Also die Vulva-Theorie, ja. Ich hatte auch mal eine Pimmel-Theorie, aber ich sage feministisch ist natürlich die Vulva wichtiger. Und wir müssen sehen, wie wir die Frauen einfach selbstbewusster machen, ihnen das vermitteln. Wir schätzen sie einerseits als Marxistin, als Mitkämpferin, Mitarbeiterin da im kommunistischen Kampf und in der Organisation der Partei. Aber andererseits auch einfach als Menschen und so weiter und überhaupt die Macht der Vulva soll also irgendwie durch diesen Text gestärkt werden, weil es aus meiner Sicht so ist heute. Es ist zu viel über den Penis die Rede oder der Penis ist irgendwie präsent im kollektiven imaginären Raum, in dem Vorstellungsraum, dieser hegemoniale Raum eben. Jetzt nicht so in den offiziellen Zeitungsmeldungen, aber was ja genauso wichtig ist, der Alltagsdiskurs unter Freunden und so weiter, da gibt es ja auch gewisse Diskurslinien und kommunikative Regeln und Grenzen, über was man redet oder was geht, was nicht, was man kann. Aber jedenfalls ist da der Penis ja viel zu präsent, jedenfalls überstrahlt er da die Vulva. Und da ist einfach mein Ansatz, ja, jetzt will ich hier die Vulva beschreiben, um das einfach, ja. Also, wisst ihr Leute, man muss auch ein bisschen unorthodox sein. Also durch Kunst, da hatte ich noch ein sehr schönes Gespräch mit diesem Seminarleiter und seiner Freundin. Ich weiß gar nicht, ob die beiden zusammen sind. Die hatten auch immer so, ja, die hatten mal eine Beziehung, aber ist jetzt ja nicht mein Thema. Nur sie sind ein sehr schönes Paar oder wären es jedenfalls. Aber da sagte sie dann irgendwas, durch Kunst kann man das alles doch noch sublimieren oder doch noch drüber hinwegkommen, was sie erzählte von ihren Eltern. Schwierig. Ihre beide Eltern von diesen beiden Genossen waren im Krieg oder ihre Väter haben gegen Russland gekämpft. Jetzt, das ist so diese Generation, dachte ich dann, die so nach dem Weltkrieg geboren ist, wo meine Familie gar nicht so damit in Berührung ist, weil ja, meine Eltern sind halt Babyboomer, die sind viel später, deutlich nach dem Weltkrieg dann geboren, die haben es nicht richtig mitgekriegt, aber auch meine Großeltern waren nicht selber im Krieg. Meine Großväter sind ihm knapp entkommen, durch ihr Alter noch ein bisschen zu jung. Genau, und eher deren Väter, dann weiß ich gar nicht genau. Aber, naja, also. Also jedenfalls, ja, man muss unorthodox sein. Sie sagte, durch Kunst kann man das alles vielleicht noch. Und das ist auch mein Ansatz, ja, durch Kunst vielleicht, hey, der Klassenkampf, der ist in der Sackgasse, wir wissen sie selber nicht. Wir sind froh, dass wir da überhaupt 10 Teilnehmer haben in so einem Seminar und sagen, wow, wir können hier den Marxismus noch weiterlernen. Aber natürlich wissen wir als Avantgarde hier für Stuttgart, wir sind eine kleine Gruppe, das reicht eigentlich noch nicht für die Revolution und wir müssen wirklich hart kämpfen. Aber wie hart kann man überhaupt kämpfen? Und das ist so die Frage, die meine Texte stellen. Ja, wie wird das Persönliche verflochten und so weiter? Mit dem Künstlerischen haue ich hier wirklich alles raus. Und sorry, Leute, letztes Mal habe ich gesagt, ich würde aufhören, ja. Aber jetzt, da ich weiß oder jetzt jedenfalls, ich glaube, ich habe diesen Impact gebraucht, einfach diese äußeren Anschluss jetzt von Johanna zum Beispiel, dass ich einfach sie sah, ihre Schönheit oder ihre Präsenz, ja, äußere oder innere Schönheit, oder jedenfalls ihre marxistische Kampfentschlossenheit, aber auch einfach, aber ja, sie als ganze Entität fand ich sie einfach, ja, einfach umwerfend oder jedenfalls, aber ich will auch nicht zu viel sagen, mein Gott, was sage ich? Hinreißend oder so. Ja. Und deshalb mache ich jetzt doch weiter. Aber tendenziell, perspektivisch, weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll mit dem Podcast. Erst jetzt offline, ja. Ich weiß nicht, wann ich ihn, ob ich ihn wieder online nehme. Und wie es dann weitergehen soll. Und perspektivisch, ja, es hat schon was, sich zurückzuziehen und zu sagen, komm, ja, liebe Deutschen und so weiter, ich kann auch mich auf andere Weltgebiete konzentrieren, Spanisch reden, ja, Kuba und so, also es gibt da wirklich viel auch kommunikativ anzuknüpfen und so Bündnisse zu knüpfen, revolutionäre Art, und da ist vielleicht das Deutsche gar nicht mal die richtige Sprache dafür. Aber okay, für heute machen wir noch so weiter, und vor allem meine Texte sind ja auch häufig auf Deutsch eben. Also gut, der Einstieg in den Text finden wir einfach mal so. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Einstieg und so weiter, aber okay, lesen wir einfach mal hier los. Ja, also die Vulva-Theorie. Beschreibe ich die Auf- und Abs der erotischen Erregung wahrheitsgetreu genau, dann sollte dabei im Großen und Ganzen ungefähr eine Stimmung herauskommen, so wie ich sie vor Augen habe. Wegen diesen Reisegefühlen. Wegen dieser Ahnung einer Vergangenheit, die mal durch einen Geruch, ein Geräusch, eine visuelle Erinnerung beflügelt wird. Ja, okay, ich bin jetzt hier schon mitten im Text eingestiegen. Ach Gott. Aber komm, lesen wir einfach von vorne los, sag ich mal, weil es kommt mir immer komisch vor, es kommt mir Spanisch vor, was ich hier schreibe, aber ja, warum? Es wird schon seinen Sinn, seinen Grund haben, warum ich so geschrieben habe, ne? Also, das habe ich jetzt erst letzte Woche geschrieben, auch die Vulva-Theorie datiert schon zurück von letztem Jahr. Da gibt es sehr gute Schriftabschnitte daraus, die kann ich dann auch noch vorlesen. Aber jetzt bitte mal das von letzter Woche. Ja, dann schreibe ich doch einfach mal. Dieses Schreiben, es ist das, was ich anstrebe. Damit diese Tätigkeit ein Gefühl von einer Windbrise und Meeresluft gibt, genau das, was ich begehre. Ich hänge immer diesen Eindrücken und Erinnerungen nach. Momente auf Reisen aufgeweckt und hineingestoßen in die Fremde an einem unbekannten Ort mit neuen natürlichen Formen, Klippen am Strand, Gräser, Hügelfelsen. Ah ja, okay, hier noch eine freie Assoziation zu dieser Sache an einem neuen fremden Ort. Also es ist ja auch so körperlich, dass man da was Fremdes entdeckt, jetzt zumindest sagen wir mal in heterosexuellen Beziehungen, was ja nicht das Einzige ist, auch homosexuelle Liebe ist ja genauso legitim. Und da würde man dann den gleichen Körper entdecken von einem anderen Menschen, aber irgendwie ähnlich geformt und so. Aber heterosexuell, da entdeckt man dann ja wirklich, wow, das sind andere Geschlechtsorgane, kannte ich jetzt von mir selber gar nicht so, kann ich noch gar nicht so aus eigener Erfahrung. Ich finde das etwas Interessantes, deshalb auch dieser Titel Fremde Gebiete, den hatte ich ja schon vor ein oder anderthalb Jahren, hatte ich da schon so einen Romanentwurf, ja, das sind immer diese tausenden Texte, von denen ich nie einen zu Ende schreibe. Aber Fremde Gebiete fand ich allein deshalb schon einen sehr guten Romantitel, weil es genau darum geht, eine junge Person, die auf Reisen ist und die dann aber auch erste sexuelle Erfahrungen macht und da einfach in diese fremden Gebiete vordringt und ja, da was ganz Fremdes zu fassen bekommt und fremde Gerüche oder das kartografiert dieses fremde Land und ja, das ist doch was, wo man gar nicht weiß, was man da vor sich hat und boah, wie erregend ist das allein, die Fremdheit, ne? Das andere. Ja. Nun, oder Städte, die Abenddämmerung, die sich über eine brasilianische Kleinstadt senkt, und der Morro da Silva, der im Abendrot glüht. Das finde ich so geil, einfach ein Fantasiename, das ist vielleicht irgendein Berg oder so. Morro da Silva. Die Frage, was denkt Freya eigentlich, die ulkige Tanzschülerin aus Porto Alegre? Macaio, die Hauptfigur, gibt ihr Unterricht. Das finde ich so geil. Weil Brasilien ist natürlich ein mystischer Ort für mich, also weil ich da auch meine Kindheit 3 Jahre verbrachte. Also ja, irgendwie ist es so ein Traumland, wo man sich zurücksehnt und so denkt, ah, so irgendwie, ja, das ist dieses ganz andere Fremde. Und dort ist man fröhlich, nämlich Porto Alegre, das heißt wörtlich, also Alegre heißt fröhlich, zumindest auf Spanisch, auf Portugiesisch wahrscheinlich genauso. Das ist der fröhliche Hafen, Porto Alegre. Und da wird getanzt und Und ja, das war jetzt so eine Romanidee, aber dann wird hier dem Verfasser irgendwie klar, ich wollte gar keinen Roman schreiben. Ne? Ja, aber halt, ich will gar keinen Roman mehr schreiben, sondern die Vulva-Theorie. Genau. Beschreibe ich die Aufs und Abs der erotischen Erregung wahrheitsgetreu genau, dann sollte dabei im Großen und Ganzen ungefähr eine Stimmung herauskommen, so wie ich sie vor Augen habe, wegen diesen Reisegefühlen, wegen dieser Ahnung einer Vergangenheit, die mal durch einen Geruch, ein Geräusch, eine visuelle Erinnerung beflügelt wird. Das ist übrigens Tischlein deck dich, wie viel? -9, glaube ich. -9, ja. Okay, das wird dadurch beflügelt, sagst du. Da gibt es keinen Unterschied. Reales Leben und poetische Theorie, beides bedingt einander. Mit meiner Schrift, die Vulva-Theorie, liefere ich das theoretische Rüstzeug, das wirkliche Kommunen der Zukunft benötigen werden, um auf Basis des Nudismus, der solidarischen Zusammenarbeit und politischen Bewusstheit, Planung, Teilhabe, Demokratie vielleicht auch, Orte des Zusammenlebens zu errichten, die außerhalb der bürgerlichen Grenzvorstellungen und Sexualmoralen funktionieren und sich nur auf kommunistische Ideale der Inklusion aller Arbeiter berufen, wozu jede und jeder eingeladen ist, aber auch mit anpacken muss. Man muss arbeiten. Genau, das sagte unser Seminarleiter auch. Im Sozialismus, da herrscht die Pflicht zur Arbeit. Ein solches avantgardistisches Werk wollte ich seit einiger Zeit schreiben, in dem die Gründung, der Aufbau und die Entwicklung einer solchen selbstverwalteten Kommune diskutiert wird. Aber Romane liegen mir nicht. Ich lüge nicht gern. Daher beschränke ich mich auf Leitfaden der Theorie, das Handwerkszeug, das die echten Praktiker späterer Unterfangen benötigen werden oder worauf sie sich zumindest stützen können, wenn sie moralische Aufrichtung benötigen, was wir ja alle tun, die in dieser bürgerlichen Gesellschaft der Waren Konkurrenz leben und ja, gehetzt werden. So soll es mir also genügen, diesen Traktat zu schreiben, der einige Aspekte des gemeinschaftlichen Zusammenlebens behandeln wird, vor allem eben die politische Organisation. Setzen wir eine Kommune von ca. 100 Leuten voraus. Ja, okay, also das finde ich jetzt, das war so die erste Romanidee, die ich vor 3 Jahren hatte, als ja, irgendwie mein Schaffenszyklus anfing, als ich wirklich deutlich produktiver wurde als davor. Davor habe ich sporadisch geschrieben, Tagebuch geschrieben, aber da hat es so angefangen, als ich auch anfing, in einer Softwarefirma zu arbeiten, meine erste wirkliche Arbeitsstelle, und dann so nicht mehr zu schreiben. Und diese Idee mit der Kommune, ja, es ist irgendwie faszinierend. Und ich finde, worum es hier jetzt aber geht in dem Text, ist einfach das aufzubrechen, dass wir andere Lebenskonstrukte zeigen müssen und aber auch das kommunistisch unterfüttern können und nicht sagen müssen, das ist alles nur Eskapismus, das ist dann Hippie-Zeugs oder wie mit den 68ern, die sind eben gescheitert. Ja, mag sein, aber der Marxismus ist auch gescheitert auf seine Weise und wir müssen auch sehen, dass es vielleicht ein Hindernis ist, zu sagen immer, ja, wir brauchen den großen Wurf, ohne Revolution kann es nicht gehen, Veränderungen auf Staatsebene. Ja, ist ja ganz richtig, aber solange das halt noch nicht hinhaut oder wir da noch in der Vorbereitung sind und jetzt noch so eine kleine Gruppe, das mit der Kommune, das hat auch irgendwie, ja, das hat auch irgendwie was. Und es ist nicht für jeden dann geeignet. Viele sind auch so einfach Arbeiter und es ist ja richtig zu arbeiten, so wie auch ich, verbürgerlicht. Einfach arbeite in der bürgerlichen Welt bei einer Softwarefirma und so. Und das ist ja auch richtig, nur sage ich, ich hätte so eine Lust, einfach das mal zu sehen in der Kommune, wie ist das? Aber ja, es muss halt schon auch organisiert sein. Ich will natürlich auch nicht in so einer dreckigen Kommune leben, wo kein Plan herrscht, keine Organisation der Arbeit und so weiter, sondern nee, es muss schon gut organisiert und da kommt dieses Kommunistische ins Spiel. Irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, ja, das sind für diesen Roman, also das sollen junge Leute sein, die sind auf der Suche nach dem Ausweg aus dem Kapitalismus und sie schaffen es dann irgendwie doch, diese Kommune aufzubauen mit ca. 100 Leuten und da herrscht aber rigide Arbeitsdisziplin auch, da geht es hoch her, auch teilweise in Diskussionen, Beschuldigungen, klar, wer faulenzt und so, wer arbeitet nicht genug an, andererseits ja, klar, die Vorarbeiter werden dann beschuldigt, schon so schlimm wie Kapitalisten zu sein, Hetzer und so, die Arbeiter da antreiben und überhaupt sollten nicht alle gleich sein. Das sind sehr interessante Fragen, glaube ich, dann. Aber es hat nicht ganz geklappt. Aber vielleicht soll ich da doch nochmal zurück und nochmal ansetzen. Ach, es gibt zu viele Projekte. Aber bleiben wir hier bei der Vulva-Theorie. Was ist nämlich jetzt der Punkt, dass in diesem Vorwort, das ist also eine Art Vorwort hier für die Vulva-Theorie, ein philosophisches, theoretisches Werk, wird dann gesagt, ja, ich konnte diesen Roman nicht schreiben, aber es ist ja sowieso wichtiger, das praktisch zu machen. Also ja, es sollen halt die Praktiker ran, die sollen diese Kommunen umsetzen. Und die Vulva-Theorie, die ist so das theoretische Rüstzeug, die ist halt irgendwie. Und so ist es irgendwie, Leute, ich kann auch nicht alles erklären. Ich kann nur sagen, wir müssen die geistige Trägheit aufbrechen und die Verkrustung, Verhärtung, dass man glaubt, es kann gar nicht anders gehen als heute. Es ist festgefahren, eingerastet, dieses gesellschaftliche, dieser Zustand der Gesellschaft im Kapitalismus. Nee, es ist nicht so und wir können anders denken, wir können auch darüber nachdenken, die Vulva zum Beispiel neu zu beschreiben oder neu über sie zu reflektieren, sodass sie am Ende interessanter aussieht als der Penis. Aber genau, das müssen wir jetzt erstmal dahin vordringen. Es ging ja noch gar nicht richtig um die Vulva, ne? Das sind jetzt Meta-Überlegungen. Also, diesen Traktat, 100 Leuten circa die Kommune. Dann braucht sie natürlich gewisse Einrichtungen, Arbeitsgruppen, die sich um anfallende Aufgaben kümmern, wie zum Beispiel der Hausbau oder die Konstruktion primitiver Unterkünfte. Anfangs vielleicht nur die Aufstellung von Zelten. Dann kommt aber bald das Problem der sanitären Einrichtungen hinzu. Toiletten, gern auf Kompostbasis, um so noch den Garten zu düngen. Und den Kreislauf der Natur aus Essen und Verdauen voll einzugliedern ins kommunale Leben. Ja, das sind jetzt hier zu praktische Fragen eigentlich. Dann die Frage der Arbeit. Wie verbringen die Kommunenmitglieder ihren Tag? Wie können sie in bescheidenem Maße Reichtum erzeugen, der ihnen die notwendige materielle Lebensbasis sichert? Hier ließe sich an die typischen Holzschnitzereien und kleinen Kunstwerke, Malereien, Halsbänder, Tontöpfe denken, die sonst gern von Hippie-Gruppen angeboten werden. Aber auch an modernere Ideen wie etwa einer kleinen Softwarefirma, wonach der Bedarf weltweit ja sehr hoch ist. Ja, auch das bedenkenswert. Sie sollen da ausgebildet werden zu Softwarearbeitern. Und so eben die Einkünfte generieren für die Kommune, für das Essen. Es muss ja nicht viel sein, wenn man so sparsam lebt, für alle kocht in der großen Küche. Ne? Dann muss man auch nicht viel ausgeben, dann kann man da seine kleine Softwarefirma haben, das Gefühl, muss da nicht viel arbeiten, vielleicht 3 Stunden am Tag und das reicht. Und den Rest kümmert man sich um die marxistische Bildungsarbeit zu sagen, ja, von dieser Kommune muss jetzt natürlich die Revolution hinausgetragen werden ins Land. Aber bei dem Text. Aber all das ist Nebengeplänkel. Damit sollen sich die Praktiker auseinandersetzen. Was mir vorschwebt, ist das illusionäre Band des Zusammenhalts, der spirituelle Überbau, der gemeinsame Glaube der Kommunenteilhaber. Dieses ideelle Band möchte ich ausarbeiten. Genau, also auch wichtig, ja, Religion früher, aber worauf beruht der Zusammenhalt der Gesellschaft? Das hat der Marxismus dann auch ein bisschen vernachlässigt, dieses mythologische, religiöse Bedürfnis und gesagt, ja, das ist als Wissenschaft, aber nee, so einfach ist es auch nicht und da setze ich also auch meine Vulva-Theorie an, die ist so eine Art Klebstoff, Mörtel oder so, der die Gesellschaft dann zusammenhält. Und zwar beruht dieses Band auf dem Sexuellen. Wir haben im 20. Jahrhundert eine Kultur des Nudismus sich entwickeln gesehen. Aber all das waren notwendige Vorläufe und in der Anfangszeit sexuell sehr restriktiv. So wurde Nacktheit von frühen Nudisten explizit unter dem Banner der Nicht-Erotik angepriesen. Darüber schreibt also auch dieser Soziologe Peter Dürr, dass die Nudisten gesagt haben, nee, das ist alles ganz erotisch, der menschliche Körper, wir sind nur entfremdet so von der Gesellschaft, Nacktheit als sowas Erotisierendes zu sehen. Aber deshalb war es in Nudistencamps auch Camps dann irgendwie verboten, sich zu berühren oder auch Sport zu machen, war verpönt, weil es ging eben darum, nee, es sollte keine Berührung oder keinen komischen, anzüglichen Blick geben, sondern es sollte irgendwie alles so sein, dass man sagt, nee, es ist ganz natürlich, es hat nichts Erotisches, nackt zu sein. Und das finde ich irgendwie so spannend, ne? Weil es ist ja offensichtlich nicht so, da ist ja doch was Erotisches, aber warum war das für diesen Nudisten der Anfangszeit so wichtig zu betonen? Es ist natürlich nur so erklärbar aus der Kultur, der Gesellschaft, in der sie steckten, wo sie das Gefühl haben, sie wollen da rauskommen unbedingt aus dieser restriktiven sexuellen Moral, aber dazu müssen sie vielleicht erstmal selbst noch restriktiver sein und den anderen zeigen, hey, schaut mal, wie können wir es aushalten, hier nackt zu sein und uns nicht zu erregen erotisch oder das jedenfalls vorzugeben, nicht erregt zu sein. Ja, irgendwie ist es so, sie mussten das den anderen beweisen. Aber weiter im Text. Nackte Körper hätten an sich nichts Erotisches, sondern nur die Verzerrung der Kultur ließen und so entartet, in Anführungszeichen, denken. Stattdessen sollte man zur Natur und Schamlosigkeit zurückkehren. Gut, entartet. Das war auch noch in der Zeit vor den Nazis. Ich glaube, dass sie. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Begriff so da vorkam, aber das war jedenfalls in den 1920ern, wo sich diese Kultur des Nudismus schon entwickelt hat, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Klar, die Nazis haben das dann wahrscheinlich auch zurückgedrängt, reaktionäre Schweine, wie sie eben waren. Blicke auf andere nackte Menschen, die einem im Nudistencamp begegneten, waren verpönt. Die Menschen wollten gerade unter diesen Bedingungen ihre Schamgrenze wahren und sich nicht hemmungslos auf die erogenen Zonen blicken. Körperkontakt, auch nur beiläufiger und Sport waren unter diesen Nudistengruppen ebenfalls selten. Man wollte vermeiden, Nacktheit mit Erotik zu assoziieren und hielt das Dogma der unerotischen Natürlichkeit aufrecht. Diese philosophisch-soziologischen Fragen möchte ich hier nur streifen, auf nicht erotische Weise. Genau. Das war das Ding, sagt man halt. Diese Nudistengruppen, ja, bloß nicht den anderen streifen, bloß keinen Kontakt im Sport oder so, es muss irgendwie nicht erotisch sein. Worum es mir geht, ist ein anregender, gern auch erregender Theorieleitfaden, eine imaginäre Spielerei, die später durch die Praxis ergänzt, unterstützt oder widerlegt werden soll, aber zunächst einfach mal für sich steht und aus dem Spaß an der Freude erwächst. Mein Gott, wer ballert denn da so? Das ist ja... Ich will auch seiner Freude Ausdruck verleihen, aber nee, Leute, das... Oh. Sag mal... So, die Lobpreisung der Vulva ist eminenter Bestandteil dieser Schrift. Denn die Vulva als Form, als Körperorgan, war sinnbildlich perfekt, das Prinzip des Zeigens und Verbergens. Und um dieses geht es ja auch in der Erotik. Im Allgemeinen ist das Ausziehen und Ablegen der Kleider erotischer als ein gänzlich unbekleideter Körper, ein Akt. Die Dynamik sorgt für Würze. Wo sich etwas ändert, hält die menschliche Aufmerksamkeit inne. Da lehne ich mich jetzt auch an Peter Dürr an. Sowas schrieb auch er da in seinem Buch über die Nacktheit. Ach, Mann. Das ist ein Feuerwerk, ja. Einfach, dass mein Text ein Feuerwerk ist, ja. So. Und klar, Änderung der Form, da denkt man zunächst an den Penis, dessen Steckenpferd die Änderung von der schlaffen hin zur steifen, aufgerichteten Form ja ist. Auch der Penis verdient sicher Lob und ist ein hohes Zeichen, ein Bild, das Lust macht, da auf witzige Weise den Strahl des Begehrens illustriert. Das Zögern, wohin sich der Pfeil unserer Wollust nun richten soll, kommt im leichten Hüpfen des erregierten Penis zum Ausdruck. Ja, aber dies soll uns hier nur am Rande tangieren. Worum es geht, ist in erster Linie die Vagina. Denn deren symbolische Macht hinkt in heutigen Zeiten leider jener des Penis hinterher. Um wahrhaft feministisch zu wirken und Frauen zu Selbstbewusstsein und Macht zu verhelfen, muss also zunächst einmal auf die ästhetische und sonstige Vollkommenheit der Vagina oder Vulva hingewiesen werden. Beide Begriffe werden hier synonym benutzt, was anatomisch nicht korrekt sein mag, doch dazu später im Text mehr. Ja, also ich finde, das war ja erstmal ein guter Einstieg, ne? Jetzt geht es hier noch um diese Gruppendynamik. Das ist alles ein bisschen dunkel. Was hat das mit diesen Kommunen zu tun? Ich weiß es doch auch nicht, liebe Leute. Aber blättern wir noch mal eine Seite vor. Ja, ich check hier noch mal einfach ungefähr eine Seite weiter. Also, der Idealismus nämlich ist mein Feind, seitdem ich erkannte, wie er an meinem Fleisch zehrt. Ja. Der Idealismus sagt mir nämlich, die Mädchen sind so ideal, streng dich an, sie zu lieben. Ach was, du schaffst es ja doch nie. Und da man schwerlich bestreiten kann, dass Mädchen und Frauen im Allgemeinen sehr ideal sind und mich oft auf erotische Art hinreißen. Aber nicht nur, auch auf soziale, zwischenmenschliche, interpersonelle Weise, das alles fließt zusammen. Er gibt einen großen Mischmasch, in dem sowohl sexuelles als auch persönliches und zwischenmenschliches stecken. Wird man der idealistischen Falle auf den Leim gehen und die eigene Verdorbenheit, jedenfalls Ungemäßheit, Unwürdigkeit proklamieren? Okay, das drückt also aus, ja, die Liebe ist irgendwie ideal, das ist das ganz Romantische und so. Und dir kommt es dann irgendwie komisch vor, ja, kannst du es wirklich schaffen, dann wirklich mal zu lieben? Und wo ist dann nochmal der Platz dieses schweinischen, fleischlichen Verlangens? Und ach ja, du schaffst es ja doch nie, das unter einen Hut zu bringen. Und irgendwie so, die Dialektik schlägt viel und es ist eine... Widerspruchseinheit, das sagt unser Seminar, Leiter heute oft eine Widerspruchseinheit, aber die schlägt jedenfalls fehl, das unter einen Hut zu bringen. Also dieses Ideale mit dem wirklichen, realen. Was ich hier nur noch bemerken will, und dann können wir auch schon enden, dass dieses Ideale, also ich will einfach, wenn ich eine Frau anschaue, dann ist es doch so, man fühlt sich viel wohler, man kann da einsinken in ihr Gesicht und fühlt sich einfach hier in ihre Augen und so weiter, sie anzuschauen, das ist was ganz Sympathisches, einfach Nettes, ein wohliges Gefühl gibt. Und beim Mann, da ist es anders. Es ist ja auch schön, sich mit einem Mann zu unterhalten und so, aber es ist einfach auf dieser Ebene, auf der sozialen, zwischen intermenschlichen, was ganz anderes, wo nicht dieses schöne Gefühl da ist. Und ja, das ist jetzt nur aus meiner heterosexuellen Perspektive, dann aus homosexuellen andersrum, aber darüber rede ich jetzt nicht. Das ist egal, die Liebe ist was Universelles. Also es geht jetzt, dieses Argument ist genauso valide für einen Homosexuellen, der das dann fühlen würde gegenüber einem gleichgeschlechtlichen Menschen. Also da fühlt man dann einfach, wow, da sinkt man ein, das ist eine ganz angenehme Situation einfach, das ist schon allein dadurch angenehm einfach, dass diese Person hier vor mir ist. Und wie ist das dann nochmal? Also das will ich nur ausdrücken, ja. Da gibt es nichts weiter auszudrücken. Da steckt kein weiterer Gedanke dahinter, sondern einfach nur das. Ja. Dass ich mehr auch gar nicht brauche und will. Man fragt sich ja als Individuum in dieser bürgerlichen Welt. Man ist eine Ich-AG, eine Einzeleinheit, für sich praktisch abgeschlossen. Wie komme ich jetzt zum Erfolg? Klar, einerseits beruflich und so, aber auch sexuell. Wie muss ich mich da behaupten? Wie schaffe ich das, einen Partner zu finden und so, mich attraktiv zu machen, wirken zu lassen? Aber die Sache ist die, ich mit meinem Schreiben und so bin so inspiriert von den Musen, von Sex generell, diese Gedanke daran, das ist, was meinen Schriften zugrunde liegt. Ich will ja nur darüber schreiben und die Leute anleiten. Und da ist es halt so, dass ich dann denke, ja, natürlich ist es eine gute Frage, ja. Wie spricht man jetzt so eine Frau an, wie Johanna zum Beispiel? Das wäre wichtig und würde mich noch viel besser fühlen machen. Aber andererseits, es ist auch nicht so wichtig. Man sollte sich da nicht so einen Kopf machen und überhaupt und so. Es hat auch alles Zeit und klar will man irgendwann da hinkommen. Aber ich will auch eigentlich vor allem auch für meine Hörer und Leser reden und schreiben und das alles aufschlüssen, vor allem ihnen vermitteln, wie schwer es auch ist aus meiner Perspektive. Ich scheine hier so extrovertiert, ja, hier im Podcast, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig, in der wirklichen Welt da draußen mit Leuten zu reden. Und trotzdem, das ist ja nicht schlimm, man muss deshalb nicht fühlen, dass man irgendwo versagt hätte, sondern nee, es ist genau sehr schön und es ist ein Riesenerfolg, allein jemanden anzuschauen und so diese Wärme zu spüren, die übergeht diesen Gärungsprozess, was auch immer, zu spüren, jedenfalls, dass angenehm, sehr angenehm ist, man sich schon wie zusammengeschlossen fühlt. Der sexuelle Akt ist dann eine Steigerung dessen, aber es ist keine völlig neue Qualität, sondern auch der Augenkontakt ist schon etwas, wo man sich sehr tief begegnet, auch das Sprechen ist schon etwas, wo man etwas mitteilt und etwas erfährt über die Seele, das Gemüt des anderen, seine Eigenheiten und Charakter. Und das ist also alles schon eine Art Kommunion, eine Art Zusammenfindung und Zusammenfügung dieser passgenauen Teilchen, komplementären Teilchen oder ja, Teilchen, die sich so ergänzen. Und mit diesen Worten, glaube ich, ja, muss ich dann enden. Es ist gut, es ist schon, wow. Wir kommen jetzt auf anatomische Fragestellungen, aber das alles hat ja noch Zeit. Enden wir hier einfach bei Zeit und sagen, ja, liebe Leute, es tut mir leid, mich schon wieder zu verabschieden, aber man muss auch gut haushalten mit seinen Kräften. Und ich will jetzt noch was aufschreiben, irgendwas, ja, vielleicht hieran weiter oder an meinen anderen Texten, aber ich muss irgendwie noch weiter diese Energie aus mir rausgehen, die jetzt heute in mich reingeflutscht ist, einerseits aus diesem marxistischen Bildungsseminar, aber eigentlich viel mehr aus dieser Energie und dieser Sonne der Weiblichkeit. Es gab auch andere Frauen dort, aber ja, das ist immer sehr schön. Man muss auch andere sehen, dieser Reiz des anderen und neuen. Und es lässt sich nicht genau definieren, wo ist die Grenze und so, die Polyamorie und was ist das. Aber für mich war jedenfalls heute diese Johanna, also ich möchte das nur, ja, also ja, ich möchte das nur sagen. Weil es komisch ist und ich glaube, ich bin da was auf der Spur, dass nämlich die Liebe gar nicht möglich ist im bürgerlichen Rahmen. Und das sagte mir auch die Genossin, nämlich mit der redete ich heute. Also sie, die etwas ältere Genossin, die, von der ich sagte, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt zusammen ist mit dem, ob sie noch zusammen ist mit dem Seminarleiter, nämlich der hier auf vorzügliche Weise heute das Seminar leitete. Aber sie sagte mir schon sowas vor einem Jahr, als ich frisch in die Partei eintrat oder das erste Mal teilnahm an einer Demo, dass sie nicht weiß, ob die Liebe im Kapitalismus überhaupt möglich ist. Manche sagen, das geht gar nicht. Und da dachte ich so, hey, ja, stimmt. Das ist ja genau die Frage, die mein Podcast behandelt. Geht das überhaupt? Ja, ich sag mal, es geht nicht, solange man sich kapitalistisch verhält und nicht, es nicht schafft, sich ein bisschen zu befreien. Aus diesem Framework der Theorie, der Gedanken, diese Gedanken, die in diese Richtung gelenkt werden, durch die hegemoniale Macht, den Druck des bourgeoisen Diskurses. Und ich will hier einfach meine eigene Medienmacht sein. Also das ist auch sehr schön. Übrigens, ja, Professor Dr. Michael Main, er hielt einen Vortrag im Nebenraum, als wir da waren im Seminarraum. Leider konnte ich nicht hin, weil es eben zeitgleich war. Aber Michael Main, ich schnitt sogar Clips aus dem YouTube-Video von ihm in meine Folge 112 rein. Hört da bitte nach, liebe Leute. Na, ja, alle meine Folgen könnt ihr nachhin, empfehle ich. Vor allem diese ab Folge 110 waren sehr politisch, polemisch. 110 und dann eben 112 Main über die Medienmatrix. Was ist Realität? Was wird von den Medien konstruiert? Und das ist so geil, einfach Main noch. Ich will einfach sagen, noch nicht mal für seinen Inhalt, das ist auch alles wichtig und so, was er über die Medien aussagt, aber einfach sein Stil finde ich sehr ruhig, sehr sonor. Und, sagt er heute, ein weiterer Genosse, dass er aus dem Ex-DDR-Gebiet ist, auch SED-Mitglied ehemaliges und also marxistisch, ja, marxistische Begriffe, Terminologie verwendet. Das ist wirklich 1A, sagte der, ja, wie man es erwarten würde von einem ehemaligen SED-Mitglied. Und wow, was der da heute abgeliefert hat. Ich konnte leider nicht dabei sein bei Mainz Vortrag, eben wegen diesem Seminar, aber kann nur sagen, ja, also da schließt sich der Kreis jetzt. Ja, zu was auch immer. Eben zu dieser Folge 112 und schon damals erkannte ich das einfach. Ja, was für ein genialer Theoretiker er einfach ist. Und ich wäre gern dabei gewesen, aber okay. Ich sag nur, diese Medienmatrix und so und die Macht der Medien und so. Und ich will mir darüber nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Es ist gut, dass es Leute gibt, die das tun wie mein. Aber mein Einsatzort ist einfach, mein eigenes Medium zu sein und einen neuen Typ Medium zu kreieren und so viel Content zu kreieren, dass die Leute sagen, ja, mir reicht das schon. Ich brauche nicht mehr diese anderen bourgeoisen Medien. Ich kann hier Simon zuhören, das ist Tischlein deck dich und das ist der rote Hammer. Auch ein guter Name, dachte ich mal. Der rote Hammer oder der rosa Hammer oder rosa-rote Sichel oder so. Und so soll es irgendwie sein, denke ich mir. Ich will einfach so viel kreieren. Es muss auch nicht alles stimmen und es kann auch nicht jede Folge perfekt sein und so. Und ja, da rutscht einem auch mal was raus und dann weiß man nicht mehr. Aber ja, ich will einfach so sein, habe ich das Gefühl. Es ist gut, dass Leute sich abarbeiten an diesen Medien, der Funktionsweise, den Verbrechen. Es ist ja die Vorbereitung dieses verbrecherischen Kapitalregimes, Kapitaldiktatur. Oder ja, die Medien üben da natürlich eine essentielle Funktion darin aus. Aber ich muss mich gar nicht daran abarbeiten, ich kann das weitgehend ignorieren. Ich kann einfach mein eigenes Medium sein hier und das ist diese Freiheit, die ich fühle, aber ich muss die Freiheit natürlich weiter ausbauen, mich entscheiden und ja, das will ich jetzt tun, ein bisschen weiterschreiben. Und damit sage ich ciao und ja, vielen Dank fürs Dabeisein heute. Ich bin bald zurück, denn ich brenne für den Marxismus und für einiges weiter und dazu in den späteren Folgen mehr. Das hier war Folge minus 8 oder 9, ja, minus 9. Ciao, ciao.